Ja, einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ich darf ja auch dem Reinhard gratulieren von Siegfried Gosberg, ja. Und sonst ganz liebe Grüße von der Gemeinde in Brenzbach. Ich habe erzählt, dass ich heute in Babenhausen bin. Soll ich einfach mal beste Grüße ausrichten, ja? Okay, danke. Mache ich gerne. Ja, bei der Vorstellung wurde schon alles gesagt. Mein Name ist Cyril aus Kamerun. Ich werde in diesem Jahr 33 Jahre alt. Ich fühle mich immer noch sehr jung und voller Kraft und Leben, auch wenn es nicht immer so aussieht. Ja. Heute ist ein besonderer Tag für mich. In der Regel jede zwei Wochen bin ich in Brenzbach in der Gemeinde und nachmittags habe ich in Worms noch eine internationale Gemeinde, die ich betreue. Und es ist so gegensätzlich, das ist wunderbar. Also in der Regel in Brenzbach, in meiner Gemeinde in Odenwald, Sonntagvormittag, vor allem Wintersonntagvormittag, da ist der Lobpreis natürlich gut, aber da fühlt man, wie es kalt ist. Also für einen Afrikaner ist es nicht unbedingt optimal, ja. Aber mein Ruf ist hier und das mache ich mit. Aber jeden zwei Wochen freue ich mich auf Worms. Ich sage, irgendwann ist überhaupt kein Problem. Heute um 13:30 bin ich in Worms. Und dort, wenn ich da ankomme, da fangen wir nicht an mit Ansagen oder wir begrüßen nicht die Leute, nein, da gehen sie gleich am Trommeln und dann fangen sie an zu tanzen, zu loben, anzubeten. Das ist so wunderbar, Leute. Und da kommen viele aus Ghana, aus Kenia, ein paar aus Thailand, aus Brasilien. Das ist eine alte Gemeinde, die mittlerweile international geworden ist. Und warum ist heute ein besonderer Tag? Ich habe heute nach Worms einen Prediger eingeladen. Das ist ein Mann über 70. Der hat hier die Gemeinde in Kamerun gegründet, da wo ich herkomme. Der war als Missionar hier in Deutschland ziemlich unbekannt. In den 60er Jahren, glaube ich, 59 schon mal nach Kamerun geflogen, hat dort wirklich Straßenevangelisation angefangen. 1, 2, 3, 4, 5. Und heute haben wir in ganz Kamerun Full Gospel Mission über 1000 Gemeinden. Und dann die Gemeinde, wo ich herkomme, in Yaoundé, die ist eine von 20 Gemeinden in der Hauptstadt. Und die hat über 1000 Leute. Und das hat angefangen mit einem Mann aus Deutschland, aus Kleestadt, hier in der Nähe, der da hingegangen ist, der seinem Ruf gefolgt ist. Und er hat angefangen, Leute von Jesus zu erzählen. Das ist so wunderbar. Ich habe ihn schon mal eingeladen in Brenzbach und ich würde ihn überall mitnehmen, weil ich denke mir, jeder muss den kennen. Das ist so wunderbar, wenn wir Jesus nachfolgen. Er hat so wunderbare Pläne mit uns. Und ich fragte ihn immer, hast du gewusst, was aus deiner Arbeit wird? Er dachte, nein, ich wusste nicht, dass es so groß wird. Ich habe einfach Ja zu Jesus gesagt und bin hingegangen. Ich wünsche mir für jeden Einzelnen von uns, dass wir auch Ja zu unserer Berufung sagen. Und wir werden merken, wie viel Überraschung uns auf uns wartet auf dem Weg. Halleluja. Da ich hier zum ersten Mal bin, möchte ich erst mal erzählen, wie ich zu Jesus gekommen bin. Mein Vater, der hat Wirtschaftsstatistik studiert und arbeitet jetzt in Mali, ganz gefährlich, erzähle ich später. Aber er kommt ja aus Kamerun, wir kommen alle aus Kamerun. Und der hat mal einen Angestellter gehabt und der hat ihn immer wieder gesagt, wissen Sie, Herr Chamda, das mit Ihrer Depression, ich kenne jemanden, der kann Ihnen helfen, der kann Sie weiterbringen. Und da mein Vater wollte sich nicht drauf einlassen und irgendwann fragte er doch näher, was er damit meinte und da sagte der Angestellte, das ist Jesus Christus. Und mein Vater, jawohl, ja. Und die Situation war nämlich so, mein Vater hatte seinen Bruder verloren, Krebs, und da war ist er, diese Situation hat ihn auf die Suche gebracht. Er hat angefangen, sich zu fragen, wohin mit dem Leben, was passiert überhaupt hier, hat es überhaupt einen Sinn im Leben? Und er wurde depressiv, irgendwann konnte er nicht mehr schlafen, und es wurde immer schlimmer, konnte er nicht mehr richtig arbeiten, dachte an Selbstmord, eine ganz schlimme Situation. Und in dem Moment hatte er diesen Kollegen, der ihm von Jesus erzählt hat. Und er hat immer Nein gesagt und eines Tages kamen meine Mutter und mein Vater abzuholen von der Arbeit und der Kollege kam nochmal und sagte, ja, ich habe ja eben mit Ihrem Mann gesprochen und sagte zu ihm, Jesus kann helfen. Und meine Mutter, die Frauen sind manchmal Gottesboten, Leute. Und meine Mutter sagte, hey, das ist interessant, was du erzählst. Komm mal mit nach Hause. Und da wurde er eingeladen zu uns nach Hause. Und er erzählte meinem Vater und meiner Mutter von Jesus, wie er für uns gestorben ist, wie er gekommen ist, damit wir Leben haben und Leben im Überfluss. Und mein Vater übergab sein Leben Jesus Christus. Das ist ein wunderbares Zeugnis. Das schon mal. Aber eben habe ich erzählt, dass mein Vater studiert hat. Das war nicht umsonst. In Kamerun studieren die allerwenigsten. Und die studieren, müssen in der Regel ganze Familie ernähren und für sie sorgen. Und so ein war mein Vater auch. Also die ganze Familie hatte auf ihn gesetzt und alle waren im Dorf und er war in der Stadt und sollte das Geld verdienen für die ganze Familie. Jetzt hat er sein Leben Jesus gegeben und er dachte sich, was muss ich jetzt machen? Ich muss unbedingt meine Familie von Jesus erzählen. Und er plante schon die nächste Reise ins Dorf. Ein paar Tage später klopfte er aber mitten in der Nacht an der Tür und da kam meine Tante, seine Schwester. Dann sagte sie, ich musste kommen aus dem Dorf. Mein Vater fragte, was ist denn los? Irgendwas Schlimmes ist passiert. Und bei uns, wenn es was Schlimmes ist, dann heißt es, wieder ist jemand tot und die ganze Verwandtschaft ist immer noch auf dem Land, im Dorf. Dann hat mein Vater, okay, kein Problem, morgen muss ich mich abmelden bei der Arbeit, dann fahren wir aufs Land, ja, ins Dorf. Und was passiert dann? Am Frühmorgen beim Frühstücken, das sagt meine Tante, wisst ihr was, ich muss unbedingt was loswerden. Egal wo ihr reingetreten seid, egal wo ihr reingekommen seid, ich bin jetzt dabei. Fragte mein Vater, was ist denn los? So friedlich habe ich in meinem Leben noch nie geschlafen. Und dann sagte mein Vater, ja, was ist denn los? Warum bist du denn da? Ja, es ist so, die Oma, also unsere Mutter, ist zum Zauberdoktor gegangen, wie sie jede Woche geht. Und dann hat der Zauberdoktor gesagt, mit dir ist irgendwas passiert. Du bist aus seiner Komfortzone weggetreten. Irgendwas ist mit euch los. Und ich bin geschickt worden, um euch ins Dorf zu holen, weil es irgendwie gefährlich klingt. Und mein Vater sagte, da ist mit mir nichts passiert. Ich habe mein Leben Jesus Christus gegeben. Und meine Tante sagte, wenn es das ist, dann bin ich auch dabei. Da übergab ihr Leben Jesus Christus. Und am nächsten Tag ging mein Vater mit meiner Mutter ins Dorf. Mein Vater und meine Mutter, sie waren Nachbarn, sind also so verheiratet. Und die ganze Familie kam von Papa und von Mama, über 70 Leute. Und mein Vater erzählte von Jesus Christus. Der wusste noch nicht viel, aber man konnte ihm das ansehen, dass Jesus sein Leben verändert hatte. Und die ganze Familie kam zu Jesus. Ist das nicht wunderbar? Halleluja! Halleluja! Jesus tut Wunder, und zwar heute noch. Damals war ich 4 Jahre alt. Ich bin dann mit in die Gemeinde gegangen, dann, und bin in der Gemeinde im Kindergottesdienst, habe ich da mein Leben Jesus übergeben. Und ich bin so froh für die Missionare. Wir hatten viele Missionare, Ehepaare, die uns da geholfen haben in der Gemeinde. Und da und so habe ich mein Leben Jesus gegeben. Ich bin dann in der Jugend gewesen und dann nach dem Abitur habe ich mich beworben, nach Deutschland zu kommen. Ich habe dann Wirtschaftsinformatik in Clausthal-Zellerfeld studiert. Ich dachte damals, Clausthal-Zellerfeld wäre also eine große Stadt in Deutschland. Und ich kam hier ganz allein in Deutschland. Mein Vater hatte zu mir gesagt, es ist kalt, etwas kalt in Europa. Der war mal in Frankreich. Ich kam im November hier und ich hatte einen Pulli an, weil es so kalt sein sollte. Und ich habe gefroren am Flughafen. Bis heute denke ich daran. Ich denke mir, das ist nicht wahr. Aber in Clausthal-Zellerfeld hatten wir so viel Schnee. Wo bin ich hier gelandet? So seht ihr, ich habe ein Trauma erlebt, seitdem ich in Deutschland bin. Aber ich habe es überlebt. Heute bin ich froh, bin verheiratet. Nach meinem Studium habe ich nochmal eine theologische Ausbildung absolviert auf Beröa in Erzhausen. Und nachdem bin ich in Odenwald gelandet, in Brenzbach. Dort bin ich jetzt Pastor. So viel zu meiner Geschichte. Jetzt kennt ihr mich, jetzt wisst ihr, wo ich herkomme. Lasst uns einfach mal in das Wort Gottes einsteigen. Ich habe für euch eine Bibelstelle mitgebracht. In Markus Kapitel 8, die Verse 34 bis 38. Ich lese von hier. Er rief die Volksmenge und seine Jünger zu sich und sagte, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis könnte ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Denn wer sich vor dieser treulosen und sündigen Generation meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Hoheit seines Vaters kommt. Herr Jesus, ich bete, dass du jetzt Gnade schenkst zum Predigen und zum Hören, dass wir nicht nur Hörer des Wortes werden, sondern Täter. Danke für dein Wort. Amen. Wir erleben in dieser Geschichte Jesus mit seinen Jüngern. Jesus ist gerade in Caesarea, in Philippi. Und er hat bestimmt die Volksmenge um sich herum. Wenn wir die Stelle davor lesen, dann merken wir, Jesus fragt seine Jünger, was sagen die Leute denn, wer ich bin? Dann sagen die eine Johannes der Teufel, der andere Elia und so weiter. Dann kommt Petrus mit der Offenbarung. Du bist der Christus. Und Markus stellt dieses Bekenntnis mitten in seinem Evangelium. Wenn ihr eine griechische Bibel nehmt und das Markus-Evangelium, da wählt ihr diesen Spruch, du bist der Christus, genau mitten in seinem Evangelium. Also das ist ja eine wunderbare Inspiration, ja, aber auch eine ganz strategische Konstruktion von Markus. Er wollte, dass das genau in der Mitte steht. Jesus ist der Christus. Und ein paar Versen später ruft Jesus das ganze Volk und seine Jünger. In der Regel macht er das ein bisschen anders. Entweder lehrt er das Volk und holt die Jünger, um ihnen besser zu erklären. Aber dieses Mal scheint seine Botschaft für alle da zu sein. Er möchte, dass jeder versteht, was es auf sich hat, ein Jünger Jesu zu sein. Ein wahrer Jünger. Und wie fängt er dann an? Er fängt so an, ja, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst. Das ist interessant, über so einen Text zu predigen heutzutage. In Afrika haben wir viel Erweckung erlebt, aber ich bin ja vor kurzem da gewesen und ich hörte nur noch ein Evangelium. Es heißt nur noch, komm zu Jesus und du wirst Freude haben, du wirst Frieden haben, alles wird gut gehen. Das ist partout nicht das Evangelium, das Jesus gepredigt hat. Nein, Jesus sagt hier ganz klar, sich selbst verleugnen ist die erste Eigenschaft von einem Jünger. Was heißt denn das? Es heißt nicht, sich selbst hassen, das ist klar. Woanders heißt es, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es heißt aber auch nicht, sich gar nicht ernst zu nehmen, auf keinen Fall. Es heißt, glaube ich, anders als in der Welt, nicht nur an sich zu denken, sondern Jesus zuerst zu stellen. Glaubt ihr das auch? Dass Jesus Nummer eins ist und nicht unter dem Strich zähle? Jesus Nummer eins. Wenn wir diese Botschaft neu entdecken und predigen, werden wir Wunder erleben. Es wird nicht mehr so heißen, nein, ich arbeite für mich. Alles doch für mich. Hauptsache, es macht mir Spaß. Hauptsache, ich bin zufrieden. Nein. Jesus und Jesus zuerst. Es gibt in Europa oder in den westlichen Ländern die Tendenz zu denken, wenn es mir gut geht und wenn ich alles habe, was ich mir wünsche, bin ich glücklich. Ich habe mir aber sagen lassen, dass es nicht stimmt von einem Psychologen. Die Psychologen sagen, es gibt ein paar Gründe, sie haben herausgefunden, warum Menschen glücklich sind. Und einer der Gründe, das hat mich wirklich überrascht, Nummer eins ist, ein glücklicher Mensch, einer, der Kontakte pflegt. Man hat scheinbar so ein Experiment gemacht mit einem Affe und man hat ihn in einen Käfig reingetan, ganz allein. Man hat irgendwie so entweder gebrüllt oder den Käfig so geschüttelt, damit er so viel Angst hat wie möglich. Man hat dann alles gemessen und gemerkt, wie er wirklich Todesangst hatte. Und irgendwann hat man den Käfig aufgemacht und noch einen zweiten Affen da rein und dasselbe getan und der hat sich zum halben, also zur Hälfte weniger erschrocken. Unglaublich. Also das Leid, die Probleme waren die gleichen und die Angst war, aber die Angst wurde halbiert, nur weil er einen Kollegen hatte. Und die Psychologen sagen wirklich, das Geld macht nicht glücklich und das wohlhabend zu sein, das macht nicht glücklich. Aber gute Freunde, Freunde, denen man vertrauen kann, an andere zu denken, sich in anderen hinein zu versetzen, nicht nur an sich zu denken, das macht glücklich. Sie hätten gar nicht so viel forschen sollen, sie hätten einfach in der Bibel lesen sollen, hätten sie das rausgefunden. So einfach ist es. Und dann haben sie noch was rausgefunden, ich sage nur noch mal nebenbei. Ein glücklicher Mensch, Entschuldigung schon mal für das, was kommt, ist einer, der geben kann. Das hat mich überrascht. Und dann sagen sie, es passiert dasselbe im Gehirn, wenn jemand was gibt, genauso wie wenn man Geschlechtsverkehr hat oder wenn man was Gutes isst. Da wird man von Gehirn belohnt, wenn man irgendwas gibt und sieht, wie der andere sich freut. Das hat viel zu sagen, oder? Unglaublich. Wir denken immer, ich, alles dreht sich um mich. Aber in der Tat, wenn wir glücklich werden wollen, sollen wir an andere denken. Aber hier heißt es, sagt Jesus, sich selbst verleugnen, heißt es hier. Das heißt, ich bin nicht mehr im Mittelpunkt meines Lebens. C.S. Lewis hat mal gesagt, es gibt nur zwei Arten von Menschen. Die eine, die sagen, dein Wille geschehe, und andere zu Gott sagen wird, dein Wille geschieht. Das hat viel zu sagen. Selbst für uns als Christen, die schon lange unterwegs sind mit dem Herrn, sehr oft haben wir uns so gewünscht, dass alles genau nach unseren Vorstellungen läuft, oder? Ich habe mir, als ich nach Brenzbach gekommen bin, hatte ich eine klare Vision für mich. Da waren zwei Gemeinden da. Die Jugend war eine Jugend. Und für mich war die Vision klar vom Herrn. Beide Gemeinden gehören zusammen. Jetzt müsste ich einfach mal strategisch umgehen und jeden ansprechen und ganz langsam umgehen, mit den Leuten umgehen. Und nach einem oder zweieinhalb Jahren, da sind wir zusammengekommen. Und da dachte ich, wenn wir zusammenkommen, da bricht die Erweckung los. Und dann kommt das Geld, viel Geld, da können wir ein Riesengebäude bauen, damit alle reinpassen. Ja, wir sind in der Tat zusammengekommen und alles lief gut und wir haben wirklich eine kleine Erweckung erlebt. So viele Leute, die jetzt kommen, sind noch nie zu uns gekommen. Aber ich wartete auf das Wunder mit dem Geld und mit den Finanzen und ich warte darauf bis heute. Ich wusste ganz genau, wie Gott es zu machen hatte. Und ich lehrte ihn sogar in meinem Gebet, Gott, ich sag's dir, wie du das machst. Entweder einer gewinnt Lotto bei uns oder du schickst einen Millionär oder zwei, am besten zwei, ja? Wenn der eine viel zu viel bestimmen will, dann kann der andere countern. Nein, Herr Jesus, bitte. Manchmal ist es für uns auch nicht so einfach anzunehmen, dass Jesus doch Nummer eins ist. Dass selbst unsere Gebete nur er bestimmen soll, wie er sie antwortet. Und da wird's hart. Ich weiß, dass wir viel damit zu kämpfen haben. Wenn wir zu Jesus beten, sagen wir wie Jesus im Garten am Ende, dein Wille geschieht. Oder sagen wir, nein, ich möchte unbedingt es haben. Ich habe doch gebetet, ich habe doch gefastet. Wenn Jesus hier sagt, wer mir nachfolgen will, der soll sich selbst verleugnen, dann hat es viel damit zu tun, dass wir Jesus den ersten Platz geben. Eine Stelle im Alten Testament hat meine Aufmerksamkeit immer, ich war da immer aufmerksam, das ist die zweite Könige. Es geht ja um Naaman, ihr kennt bestimmt alle die Geschichte. Naaman ist hat Aussatz und er erfährt, da ist jemand, der ihn heilen kann, Elisa. Und die Dienerin sagt zu ihm, wenn du da hingehst, dann wirst du geheilt. Und der Naaman kommt, der bringt natürlich eine Riesenmenge an Leute mit sich und viele Geschenke und so. Und dann, als der Elisa ihn nicht mal empfängt und ihm sagen lässt, er soll mal in Jordan gehen und da tauchen, dann sagt er Folgendes. Da wurde Naaman zornig und zog weg. Und er sprach, siehe, ich hatte gedacht, Er wird gewisslich zu mir herauskommen und hintreten und den Namen Jahwe seines Gottes anrufen. Ich hatte gedacht, Gott schenkt mir ein Riesengebäude. Ich hatte gedacht, Gott schenkt mir eine Frau so früh wie möglich. Ich hatte gedacht, Gott schenkt uns so 100 Leute in unserer Gemeinde. Ich hatte gedacht, ich kriege diese Promotion. Ich hatte gedacht. Aber Gott hatte was anderes vor. Und die Frage ist, nimmst du an, dass Gott das Beste immer vorhat für dich? Und das ist wahr. Das ist die gute Botschaft. Gottes Plan für dich ist immer das Beste. Halleluja. Sein Kreuz auf sich nehmen, das ist Nummer 2. Es gibt Leute, die tatsächlich immer ein Kreuz umhaben. Ich weiß, bezweifle aber, dass das ist, was Jesus hier meint. Es gibt ja goldene Kreuze und Kreuze aus Diamanten und so, das sind ja wunderbare Ketten. So schlimm ist es nicht, sein Kreuz zu tragen, wenn Jesus das hier gemeint hätte. Es gibt aber auch Leute, die denken, dass sein Kreuz tragen, das heißt Zölibat, das heißt Alleinleben. Wer Kirchengeschichte kennen wird, wissen, dass viele Menschen genau das gedacht haben. Ich bezweifle aber, dass Jesus das meint. Aber ich glaube, sein Kreuz tragen, das hat auch mit Unterwerfung zu tun. Jesus redet hier in einer Stadt, was Caesar gehört, was dem Römer gehört. Und damals, der Kreuzestod, das war der schlimmste Tod überhaupt. Nur die schlimmsten Verbrecher starben am Kreuz. Und das Kreuz war das Symbol der Schande, aber auch der Unterwerfung dem römischen Macht gegenüber. Und wenn Jesus hier sagt, sein Kreuz tragen, dann will er natürlich sagen, dass wir uns unterwerfen und seine Herrschaft anerkennen, sagen, du bist der Chef. Sein Kreuz tragen heißt wohl, die Bereitschaft mitzubringen, zu leiden. Es geht aber nicht darum, wie in meiner Gemeinde, bestimmt habt ihr das hier nicht, wir haben viele Ältere in unserer Gemeinde, wenn sie leiden, da denken sie, sind viel geistlicher, habe ich zumindest so das Gefühl gehabt. Das ist hier, glaube ich, nicht gemeint, dass man, wenn man krank ist, Gott lobt und sagt, danke, dass ich krank bin, jetzt bin ich geistlicher. Nein, aber die Bereitschaft, mitzubringen, alles zu tun, was Jesus von uns verlangt. Die Bereitschaft, die erwartet Jesus wohl von uns. Das Evangelium ist umsonst, aber es kostet alles. Wenn wir das nicht predigen, predigen wir ein billiges Evangelium und kein Wunder, dass die jungen Leute überhaupt keinen Gefallen mehr dran haben. Wenn wir sagen, komm und du wirst Freude und viel Spaß haben und sie kommen nach 2 Monaten, merken sie, so viel Spaß machen es doch nicht, die Musik ist nicht laut genug, dann verschwinden sie wieder. Da waren sie noch nie jünger. Sie waren noch nie an diesen Stelle, wo sie gesagt haben, Jesus, ich unterwerfe mich und du bist der König. Die Missionare von Zinzendorf, den kennt ihr, ist eine der ersten Missionare überhaupt. Das ist unglaublich, was sie geleistet haben. Es heißt, 1727 haben sie schon angefangen, ihre Brüder nach Afrika zu schicken, zu den Eskimos und so weiter. Und sie wurden per Los einfach gezogen. Also du gehst nach Afrika und als du dort warst, hat man jetzt in der Gemeinschaft nach Frauen gesucht und nochmal per Los die Frauen nachgeschickt. Das nenne ich mal eine super Unterwerfung hier. Sie haben ja viel Glauben gehabt. Stell euch mal vor, ich würde hier als Pastor aus Brenzbach kommen und sagen, du gehst jetzt nach Kamerun und du gehst jetzt nach Ghana und ich schicke mal die Frau nach. Und die haben alle gesagt, ja, wir sind bereit, wir gehen. Ich glaube, diese Botschaft müssen wir neu entdecken. Irgendwie haben wir eine falsche Botschaft mittlerweile bekommen. So nach dem Motto, ich mache, was ich will, wie ich will, wo ich will und so weiter. Und was ist mit Jesus? Die Bibel sagt, wer Jünger Jesu sein will, muss bereit sein, sich zu unterwerfen. Aber bevor ihr mich jetzt hier steinigt und sagt, es ist doch alles so schwer, wenn es so ist, kann doch kein Mensch Jünger Jesu werden. Dann möchte ich euch sagen, Jesus ist der einzige Religionsführer, der es von seinen Jüngern verlangt, dass sie irgendwas tun, der dann selber hingeht, in ihnen wohnt und ihnen die Kraft schenkt, genau das zu tun. Halleluja! Das ist das Geheimnis! Jesus sagt, ich möchte, dass du die Bereitschaft bringst, dich zu unterwerfen. Aber die Bibel sagt auch, Jesus kommt und wohnt in uns und schenkt uns die Kraft, genau das zu tun. Lebt Jesus in dir? Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn du bereit bist, das Kreuz auf dich zu tragen, das bedeutet einfach, bereit zu sein, Jesus aus dir scheinen zu lassen. Er wohnt schon in dir. Und er will nur, dass die Leute um dich herum das merken. Ja, ich bin da. Ich lebe in dir. Ich habe eine wunderbare Geschichte gehört. Ihr werdet noch mal mir sagen, ob es so wunderbar ist. Eine Familie mit 3 Kindern, da gehen sie auf Skiurlaub. Vielleicht habt ihr die Geschichte mitbekommen, die Familie Taylor. Und was passiert dann? Eine des Mädchen ist tödlich verunglückt und stirbt. Und die Familie ist total zerstört. Und dann bekommen sie aber eine Nachricht und da kommt eine Anfrage. Die Leute fragen, die Tochter, sie war doch so gesund, ihre Organe, das wäre so wichtig. Wir haben jetzt im Moment so viele Leute, die ein Herzprobleme haben. Und was passiert? Die Eltern entscheiden sich, trotz Schmerz und so, das Herz einfach mal zu schenken, diese Organe weiterzugeben. Und ein paar Monate später hat eine gewisse Patricia Winters aus Phoenix das Herz von dieses Mädchen bekommen. Und die Mutter nach ein paar Monate wollte wirklich rausfinden, wie die Frau aussieht, die das Herz ihrer Tochter hat. Und machte sich tatsächlich auf den Weg und ging zu dieser Patricia und besuchte sie. Und dann ging die Mutter zu ihr ganz liebevoll und nahm ein Stethoskop in der Hand und füllte das Herz und fragte, ist es stark, Patricia? Und die Patricia antwortete, ja, ganz, ganz stark. Ich bin dir so dankbar. Die Geschichte könnt ihr nachlesen, tellausgift.org. Die Frau hat eine Organisation gegründet für Leute, die Organen brauchen und so weiter. Mein Punkt ist folgendes. Wessen Herz schlägt denn in deinem Herzen? Wenn das Herz Jesus ist, dann ist es stark. Wenn das Herz Jesus ist, dann kannst du dein Kreuz auf dich nehmen. Wer regiert in deinem Leben? Wer schenkt dir deine Lebenskraft? Bist du das selbst oder hast du schon das Herz getauscht und hast jetzt das Herz Jesus in deiner Brust? Ich sag's dir, wenn Jesus in dir lebt, schenkt er dir die Kraft, die du brauchst, ihm immer ähnlicher zu werden. Sein Kreuz auf sich zu tragen, das ist gar nicht so schwer. Nein, ganz im Gegenteil. Es heißt einfach, Jesus rausscheinen lassen. Jesus tun lassen, was er will. Jesus sagte selbst, ich tue alles nur, was ich den Vater tun sehe. Wir sollen nur sein Beispiel folgen und ihn, sein Herz in unserem Herzen schlagen lassen. Sein Kreuz tragen. Nummer 3. Da heißt es hier, ihm nachfolgen, hinterhergehen. Das erste, sich verleugnen. Und das zweite, das Kreuz tragen. In Griechischen, ich will hier nicht übertreiben, was die Sprache angeht, aber in Griechischen ist ein Auris, das heißt, es passiert einmal. Könnte sein. Also einmal sich selbst verleugnen und Jesus einladen in seinem Herzen. Einmal sein Kreuz tragen und sagen, Jesus, ich folge dir jetzt. Übrigens, wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast für dein Leben, Jesus ein für alle Mal nachzufolgen, dann ist heute der Tag dafür. Komm zu Jesus und übergib ihm dein Leben. Du wirst sehen, wie er dich am sicheren Ort führen wird. Jesus ist genau der, den du brauchst. Aber diese dritte Aufforderung ist in einem normalen Verb, das heißt andauernde. Diese Nachfolgen, hinterhergehen, immer wieder und immer wieder. Das heißt, es ist ein Prozess. Jesus sagt, wer mein Jünger werden will, soll bereit sein, mir immer hinterher zu gehen, alles gucken, was ich mache und genau das Gleiche machen. Ich habe eben erzählt, ich war in Clausthal, da habe ich studiert, ich war nicht unbedingt der fleißigste Student und ich war immer dankbar, wenn im Schnee oder wenn im Winter die ersten früh aufgestanden sind und mir irgendwie den Weg gezeigt haben. Wir hatten so viel Schnee und dann stand ich immer natürlich später als alle anderen und da wusste ich schon, wo ich einfach mal hinlaufen kann. Das war so einfach. Die Schritte waren schon da. Genau das erwartet Jesus von uns. Wo sind denn da seine Schritte? Wo können wir ihm nachfolgen? Wir sehen Jesus, wie er mit der Sünderin umgeht, wo alle bereit sind, sie zu steinigen. Und da kommt er und schreibt auf den Boden. Und irgendwann guckt er die Frau, naja, keiner hat dich verdammt, ich verdamm dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Gnade zu bringen, da wo die Leute denken, wir wollen sie steinigen. Bevor ihr mich so hart anschaut, möchte ich euch sagen, in dieser Woche oder letzte Woche habt ihr bestimmt Ähnliches gedacht oder zumindest ein bisschen gedacht, als ihr von Lance Armstrong gehört habt, er hat betrogen 7 Jahre lang. Oder so ein Betrüger, das kann doch nicht sein. Also so eine gehört gar nicht im Fernsehen, Sport gar nicht. Ja, da sagt Jesus, ein barmherziges Herz mitbringen. Schauen wir Jesus, wie er umgeht mit der Frau, mit der Samaritanerin. Alle wollen mit ihr gar nichts zu tun haben. Sie muss mitten in der Nacht, da wo die Sonne so scheint wie in Afrika um 12 Uhr, da geht keiner raus. Es ist so heiß, aber in dieser Uhrzeit will sie zum Brunnen gehen, um Wasser zu holen, weil sie Angst hat um die Blicke. Oh, die Frau mit den 5 Männern. Und Jesus kommt und unterhält sich mit ihr. Das ist Jesus. Und dieses Beispiel sollen wir folgen. Das bedeutet für mich Nachfolge. Die Bibel sagt, er hat sich erniedrigt. Er war so demütig, Jesus. Sind wir das auch? Ich habe mir sagen lassen, damals die Rabbiner, das heißt die Chefs Rabbi, die religiöse Chefs, sie haben fast das Gleiche von ihren Jüngern gefordert. Sie haben halt oft ihren Jüngern gesagt, wenn du mal ein Rabbi werden willst, dann sage ich eins, du musst bereit sein, dich zu unterwerfen, du musst bereit sein, demütig zu sein. Und die Jünger von den Rabbis, sie haben es getan, aber sie hatten ein Ziel. Sie wussten, irgendwann mal sind sie selber Meister. Und dann machen sie genauso auch mit ihren Jüngern. Ja, das war überhaupt kein Problem. Aber wenn Jesus von uns hier Unterwerfung verlangt, dann haben wir ein Problem. Wir werden nie Meister. Er wird immer der Meister bleiben und wir immer die Diener. Das ist ja eine Freude. Es ist vielleicht auch traurig, aber für mich ist es eine Freude. Ich habe keinen Druck, so zu sein, wie so sein zu müssen wie Jesus. Er ist der Meister. Es reicht mir, wenn ich ihm einfach folgen kann. Das, was er sagt. Das, was er tut, wie er mit Sünder umgeht, wie er mit seinen Jüngern umgeht, genau das wollen wir tun. Und genau so wollen wir ihm nachfolgen. Wenn ihr diese Stelle gelesen habt, da habt ihr bestimmt gemerkt, es ist nicht dort ist es nicht das Ende. Das sagt Jesus weiterhin. Denn wer irgend sein Leben erretten will, wird es verlieren. Wer aber irgend sein Leben verliert, um meinet und des Evangeliums willen, wird es erretten. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewöhne und seine Seele einbüßte? Denn was wird ein Mensch als Lösegeld geben für seine Seele? Gottes Segen. Ich meine, ein Jünger zu sein, bedeutet, ein Gewinner zu sein. Auch wenn es im ersten Blick so nicht unbedingt aussieht. Ich bin ein Fußballfan. Stellt euch mal vor, wir müssen ja Fußball spielen oder Fußballmannschaften aufstellen. Der David hat eine Mannschaft und ich habe eine Mannschaft. Und ich habe die Möglichkeit, Lionel Messi auszuwählen und ich bin der Erste. Und dann sage ich mir, naja, wir schaffen es auch allein, wir Durchschnittlichen. Ich lass einfach mal meinen Bruder David in den Vortritt. Also ich will ja nicht viel versprechen, aber ich bin mir fast sicher, dass ich dieses Spiel verliere. Genau das ist es mit Jesus, wenn er hier sagt, bitte, wenn du mir nachfolgen willst, erstmal dich selbst verleugnen, das Kreuz auf dich nehmen, dein Kreuz auf dich nehmen und mir nachfolgen. Dann sagt er nichts anderes als, nimm mich mit ins Boot, nimm mich mit in deine Mannschaft und wir werden gewinnen. Mit Jesus gewinnen wir. Ein wahrer Jünger ist ein Gewinner. Ein wahrer Jünger weiß, auf was er setzt, nämlich auf Jesus Christus. Ein wahrer Jünger ist ein Jesu-Vertreter, ein Botschafter. Wer sich mit den Jüngern anlegt, hat sich mit Jesus angelegt. Bist du ein Jünger Jesu? Bist du ein richtiger Jünger Jesu? Dann bist du wie ein Botschafter hier auf der Erde. Leute, als ich in Kamerun war und nach Deutschland kommen wollte, bin ich bestimmt 3, 4, 5, 6 Mal an der deutschen Botschaft gewesen. Es ist alles bewacht, es ist groß. Den deutschen Botschafter habe ich einmal in meinem Leben gesehen. Er fährt mit einem Mercedes, alles gepanzert. Der hat viel, also sie haben viel Geld, ihnen geht's gut in Kamerun. Ich dachte mir, ein Botschafter, das ist ein guter Job. Bis ich nach Deutschland kam. Und dann musste ich meinen Pass verlängern und ich ging dann nach Bonn damals zu den kamerunischen Botschafter und erwartete dasselbe Bild. Oh, wie enttäuscht ich wurde, als ich da ankam. Alles war schmutzig. Der Wachmann am Tor, der war auch aus Kamerun und heulte fast, als er zu uns sagte, ich habe seit 4 Monaten kein Gehalt aus Kamerun bekommen. Könnt ihr mir 5 Euro geben? Nur 5 Euro? Ich fragte, wo ist der Botschafter? Und erwartete einen Mann mit Anzug und so und fand einen Mann ganz bescheiden mit Klamotten, die ich gar nicht näher beschreiben möchte. Und da dachte ich mir, wow, das ist interessant. Es ist wichtig, wenn man ein Botschafter ist von einem reichen Land. Ist es nicht wahr? Die Jünger Jesus sind Botschafter vom Himmel. Da, wo wir herkommen, sind die Straßen aus Gold. Da, wo wir herkommen, ist das Geld nie alle. Es gibt immer Geld. Da, wo wir herkommen, ist Freude, Fülle. Halleluja. Wenn du sagst, ich bin ein Jünger Jesu, dann bist du ein Botschafter Jesu. Du kommst ja vom Himmel. Du bist ja nicht wie ein Botschafter aus Kamerun, der nach seinem Geld lange, lange suchen muss. Nein, wir vertreten den Himmel hier auf Erde. Und das ist wunderbar. Deswegen lohnt es sich, Jesu Jünger zu sein. Es fühlt sich oder es hört sich am Anfang so an, als wäre es so schwierig. Aber am Ende merken wir, ein wahrer Jünger Jesu ist ein Gewinner. Ein wahrer Jünger Jesu ist ein Jesu-Vertreter, ein Botschafter. Oh, wie schön ist es. Wer möchte hier Jesu Jünger werden? Bitte sag mir mal. Wer möchte hier Jesu Jünger werden? Schön. Ich möchte, dass wir ins Gebet gehen. Wollen wir alle aufstehen? Jesus sagt, wer mein Jünger werden will, der soll sich selbst verleugnen. Der soll sein Kreuz auf sich nehmen. Und er soll mir nachfolgen. Wollen wir das tun, je zu Jesus sagen, wir sind bereit, dies zu tun, mit deiner Hilfe. Wir wollen uns selbst verleugnen. Da, wo wir immer in unserem Leben selbst Nummer 1 sind, wollen wir Jesus den Vortritt lassen. Jesus, du zuerst. Wir wollen uns demütigen, aber Jesus ins Boot einladen und sagen, du bist der Gewinner. Wenn du in meinem Boot bist, dann gewinnen wir. Halleluja. Jeder soll bitte zu seinem Herrn reden. Halleluja. 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 Halleluja.
Herr Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen in diesem Raum. Vater, wir kommen als Gemeinde zu dir und bitten dich darum, dein Herz in uns schlagen zu lassen. Bitte, Herr Jesus. Wir sind bereit, uns zu verleugnen, mit deiner Hilfe, Herr. Herr, und unser Kreuz auf uns nehmen. Und wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen dich beobachten, was du sagst, was du tust. Und genau das nachmachen. Bitte schenk uns die Kraft dazu. Wir wollen wahre Jünger werden. Wir wollen wahre Jünger werden. O Herr Jesus, dein Wille soll geschehen in unserem Leben. Dein Wille soll geschehen in dieser Gemeinde. Dein Wille soll geschehen in unseren Familien. Herr Jesus, du bist der Gewinner. Du bist der Gewinner. Und wir laden dich ein in unserem Leben, in unseren Situationen hinein, in dieser Gemeinde. Komm du und sei du der Chef. Sei du der Boss und führe du uns. Führe du uns. Wir vertrauen dir und wir sagen Amen zu dir. Halleluja. Amen. Amen. Ich wünsche Gottes Segen.